Hallo, liebe Hörer, willkommen in unserer grünen Idylle des Bucketheads Podcast. Setzt euch mit uns an den Krüllteich, nehmt einen Schluck Spotschka. Wir besprechen das vierte Kapitel der Star Wars Serie The Mandalorian. Dazu vorab die Warnung, wir spoilern auch dieses Kapitel komplett. Wir, das bin ich, der Kevin, und das ist der Lasse. Moin, Lasse.
Hallo, Kevin. Das ist ja richtig nett hier auf Sorgen. Welch ein schöner grüner Planet.
Warm fühlt sich das an und die Luft ist so klar. Keine Vulkanasche mehr, keine Schlammmonster,
Matterhorns. Schwer begeistert. Ja, wunderbar. Aber irgendwie in der Ferne höre ich so dumpfe Geräusche.
Ja, komisch. Wie überraschend, ne? Wir sind in der vierten Folge von The Mandalorian. Dein Gesamteindruck dieser Folge?
Ja, ich fand die Folge ganz gut. Es gibt einige Highlights, die ich echt gut gemacht fand, die richtig cool waren. Aber so im Großen und Ganzen war mir die Story der Folge etwas so zu klischeehaft. Und ich habe das in dieser Form auch irgendwie schon öfter gesehen. Das ist mir immer wieder so aufgefallen beim Schauen. Aber ich kann der Folge auch viel verzeihen. Es ist auch so ein bisschen so eine Wohlfühlfolge. Insgesamt finde ich das schon ganz gut, aber sie kommt nicht an die ersten drei Folgen ran.
Es geht mir genauso. Erstmal fühlt sich die Folge komplett anders an als die drei davor, allein durch das Setting und die Story, und das liegt auch an der Regie und die Art, wie sich der Mandalorian entwickelt, was mit dem passiert. Das ist alles größtenteils anders. Ich habe unterm Strich auch, sage ich, das ist eine gute Folge, die hat mir gut gefallen. Ich habe trotzdem gemischte Gefühle und das haut mich alles nicht mehr so um wie die drei davor. Das liegt vor allen Dingen an diesem Setting, dem Farmdorf, das ist mir zu idyllisch. Das liegt an der Geschichte. Die läuft nach einem klassischen Schema, Stichwort, die sieben Samurai. Da kommen irgendwelche Leute in ein Dorf, das sie verteidigen wollen, weil die Einwohner ständig von irgendwelchen Banditen terrorisiert werden, geradezu. Ja, genau. Ja. Die ein oder andere Drehbuch- und Regieentscheidung fand ich inkonsequent. Aber in all dem finde ich trotzdem das wieder, was ich bisher an der Serie so mag, nämlich den Mando.
I'll find us some lodging. And I'll come back for you. You stay right here. You stay. Don't move. You understand? Great.
Diese tollen Baby-Yoda-Momente.
You want some soup?
Und wir haben spaßige Star Wars Action und Schauwerte. Wir sehen Dinge so aus dem ganzen Universum wieder eingestreut und so vorhersehbar ich die Geschichte dann auch fand. Ich habe mich selbst auf dem Sofa erlebt, wie ich da mitgefiebert habe. Ich fand das irgendwie spannend und irgendwie auch nachvollziehbar, dass diese Geschichte so erzählt werden sollte, dass die Macher die Geschichte so erzählt wollten. Da konnte ich schon mitleben irgendwie. Und wir sind ja kein Podcast, der viel und häufig und heftig kritisiert. Aber ich habe so das Gefühl, wir dürfen das auch mal und wir machen das heute auch mal ein bisschen. Ne? Die Idee dahinter ist nicht, dass wir jemanden auf den Hut hauen wollen, dem Dave Filoni und seinen Mitstreitern, sondern irgendwie klar machen, so hätte man es vielleicht auch anders machen können. Wir sind dankbar dafür, aber das und das hat das und das mit uns gemacht und warum nicht so, nur um das mal vorwegzustellen. Aber wir fangen erstmal mit den Highlights an. Was hat dir besonders gut gefallen an dieser Folge?
Da gibt es zwei Dinge, die ich richtig klasse fand. Zum einen ist das Cara Dune, die eingeführt wurde als Charakter, und die hat mir durchweg in der ganzen Folge richtig gut gefallen. Die wurde cool eingeführt, die hat irgendwie einen tollen Charakter, die hat auch diesen Tiefgang mit ihrer Vergangenheit zur Rebellion, die ist eine ganz kompetente Kämpferin, die hat auch, was ihre Redefähigkeit dem Mando denn doch auch einiges voraus, wie man denn ja sieht in der einen Szene.
Can't live here anymore.
What? Why?
Nice bedside manner.
You think you can do better?
Can't do much worse.
I know this is not the news you wanted to hear, but there are no other options.
You took the job.
Yeah. That was before we knew about the ATST.
Und ich war richtig traurig am Ende der Folge, dass die jetzt ja scheinbar irgendwie erstmal keine Rolle mehr spielt. Ich hatte mir so gehofft, dass die beiden da im Team jetzt agieren, ähnlich wie das ja auch mit dem Quill in den ersten beiden Folgen war. Als der dann weg war, fand ich es auch echt schade. Das ist mit Cara Dune jetzt ja scheinbar auch so. Aber die war ein absolutes Highlight für mich. Wie hast du die denn so wahrgenommen?
endlich mal eine Frau in dieser Serie mit einer tragenden Rolle. Ich fand die auch gut. Kein hyperkomplexer Charakter, aber interessant genug und cool. Am Ende entscheidend für das Überleben des Dorfes und auch des Babys. Insofern auch sehr wichtig für diese Geschichte. Schließlich ist die ja diejenige, die diesen AT-ST zu Fall bringt und das Kind vor dem Kopfgeldjäger rettet. Insofern meine ich entscheidend.
Genau. Mit Hilfe von, ich kann es nicht oft genug sagen, diesem super coolen Gewehr von Mando, das jetzt ja auch einen Namen bekommen hat in der Folge.
Pulse Rifle.
New plan. What do you have in mind? Give me the Pulse Rifle.
Pulse Rifle. Ja. Passt ganz gut, der Name, finde ich.
Ich musste an Aiden Versio denken, die auch so ein sogenanntes Pulse Rifle hat. Das ist der Hauptcharakter aus der Battlefront 2 Geschichte. Aber das sieht ganz anders aus, das Pulse Rifle. Wir sehen noch ein anderes cooles Gewehr. Fällt mir gerade ein, wo wir gerade bei Gewehren sind.
Ja, du hast recht. Ab. Ja. Das Gewehr von O'Mara, das ist die Mutter von Winter, die wir direkt in der Eröffnungssequenz sehen. Und die hat ein Gewehr in der Hand, das erinnert mich stark an das Gewehr, das auch Bosk besitzt. Der Kopfgeldjäger, den wir in Episode 5 neben Boba Fett kurz zu sehen bekommen.
Ein Relby V10.
Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen und du kennst den Namen.
Relby musste ich, aber jetzt V10 musste ich tatsächlich nachgucken. Ja, das ist cool, das mal in Action zu sehen, wie die da gegen die Töpfe schießt und jeder Schuss ein Treffer. Ich war überrascht, dass das Gewehr so gezeigt wird. Aus Battlefront 2 kenne ich das anders. Da kann man immer nur so mit langen Intervallen so Stoßschüsse abfeuern damit. Und die macht da bam, bam, bam.
Ja,
bam,
vielleicht gibt es verschiedene Feuermodi mit dem Gewehr.
Ja, genau. Wir retten wieder die Konsistenz des Star Wars-Universums. Vielleicht gibt es
genau.
Aber wir waren bei Cara Dune. Wie wird sie jetzt eigentlich ausgesprochen? Ich weiß noch, die Schauspielerin Gina Carano hat auf einem Panel da gesessen und hat darauf bestanden, Cara Dune.
Her name, by the way, is Cara Dune. It's not Cara, it's Cara. But
aber in der Serie höre ich auch manchmal Cara. Was ist denn da schon wieder los? Es ist ja wie bei anderen Namen. Ja, Han Solo, Han Solo, Leia Organa. Und Tarkin sagte Leia Organa, ja, Prinzessin Leia. Das ist wieder typisch Star Wars. Es geht wieder durcheinander und alles ist richtig und alles ist gleichzeitig falsch.
Ja, ach, ich erkläre mir das so, da gibt es verschiedene Akzente in der Galaxis und dann wird das halt anders ausgesprochen. Das finde ich schon okay.
Also was ich gut an der fand auch, neben dem, wie sie aufgetreten ist, wie du gesagt hast, sie bringt auch ein Stück Star-Wars-Geschichte mit rein. Durch die paar Häppchen, die sie erzählt, wer sie ist.
Some of my action mopping up after Endor. Mostly ex-Imperial Warlords.
Sie erzählt, sie sei ein Shock-Trooper, die nach Endor aufgemobbt hat, heißt es. Also den Dreck weggemacht hat, sprich irgendwelche Imperial Warlords zur Strecke gebracht hat. Und das fand ich eine coole Vorstellung, dass die Neue Republik so schmutzige Truppen ausgeschickt hat, um aufzuräumen in der Galaxis und die Drecksarbeit zu machen. Das hat mich so ein bisschen an Cassian Andor und den Rebellen-Geheimdienst erinnert. Wir machen die ganze Drecksarbeit und wir tun es für die Sache. Wir finden es nicht gut, aber wir tun es für die Sache.
Genau,
und da I fand
wanted
ich,
it fast and quiet, sagte sie auch.
Und da frage ich mich, sie erzählt ja dann, warum sie aufgehört hat.
Genau, sie sagt dann, then when the imps, also wenn die Imperialen, were gone, the politics started.
Then when the imps were gone, the politics started. We were peacekeepers, protecting delegates, suppressing riots, not what I signed up for.
Also das war jetzt zu langweilig, höre ich daraus, oder?
Genau, das kann sein, ihr fehlte da so ein bisschen die Action, aber ich habe das auch so interpretiert, sie sagt dann ja, when the politics started, so sie hat mit diesem ganzen Politikkram, hat sie eigentlich nichts so zu tun. Für sie war das im Vorfeld irgendwie, da war ja klar, in Gut und Böse eingeteilt, wir sind die Rebellion, wir sind der Underdog, wir müssen das Imperium bekämpfen. Und dann geht dieses ganze Chaos der Neuen Republik los. Das hat uns ja auch der Greef Karga schon in der einen Szene aus der letzten Folge mit Mando kurz gezeigt, dass die Galaxis ja nach dem Fall des Imperiums nicht gerade in einer allgegenwärtigen Stabilität gegangen ist. Sondern, dass dann ja auch erstmal wieder ganz viel Chaos und hin und her in der Galaxis geherrscht hat. Man kann
sogar
das
Aufstände, also richtige Aufstände gegen die Republik. Das finde ich heftig. Dass irgendwelche Welten, die vielleicht in der Hand des Imperiums waren, das schlecht fanden, dass das Imperium untergegangen ist. Und wow, heftig. Wo bisher immer dieses Bild gezeichnet wurde, die Galaxis ist froh, dass sie befreit wurde vom imperialen Joch. Und da sollen ganze Völker, ganze Planeten aufgestanden sein gegen die neue Republik. Das ist schon, würde ich gern sehen.
Ja, das fand ich auch. Das war irgendwie eine coole Background-Story, die sie da noch hatte. Und das
verstehst du sie denn so, dass sie aus Überzeugung für die Rebellion gekämpft hat?
Das auf jeden Fall. Das habe ich so verstanden. Ja, sie hat ja auch dieses Symbol der Rebellion unter dem einen Auge tätowiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das freiwillig war, aber gehe ich zwar stark von aus. Und ich glaube schon, dass sie sich in der Rolle der Rebellion, die das Imperium stürzen will, dass sie sich da drinnen schon sehr wohl gefühlt hat. Und dass sie dann auch nach der Schlacht von Endor die Ex-Imperial Warlords ausgeschaltet hat. Das war, glaube ich, so ihr täglich Brot und das hat sie gut gemacht. Aber dann, als halt dieser Umbruch kam und die neue Republik versucht hat, in der Galaxis für Ordnung und Struktur zu sorgen, da wurde es dann alles zu sehr, ja, sagt sie auch, ne? The politics started dann. Und da war, glaube ich, der Moment, wo sie sich denn von der neuen Republik hat losgelöst und dann ist sie ja, wie sie selber sagt, in den Ruhestand da gegangen und nach Sorgan geflohen oder sie hat sich da zumindest zur Ruhe gesetzt. So habe ich das verstanden.
Ich habe dann daraus geschlossen, eben weil das ist der Moment, the politics kicked in, das ist doch eigentlich der Moment, wo man bei seinem System stehen muss und dafür kämpfen muss, dass das System sich durchsetzt und erhält, dass man es schützt, gerade so als Soldatin. Und die Tatsache, dass sie genau zu diesem Zeitpunkt ausgestiegen ist, sagt mir, dass sie eben nicht for the cause gekämpft hat, so wie Cassian Andor, sondern mehr so für den Spaß. Also ja, der Spaß am Kampf.
Ja, das kann gut sein. Sie ist ja auch eine kompetente Kämpferin und hat da ja auch ein leichtes, mehrere Gegner über die Schulter zu werfen. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, dass sie das bestimmt zu Zeiten der Rebellion, als das Imperium noch an der Macht war, da hat sie bestimmt auch mit for the cause gekämpft. Aber die politische Lage, die dann die neue Republik so eingenommen hat, dass sie damit nicht mehr so ganz zufrieden war und deshalb auch in den Ruhestand gegangen ist.
Die paar Sätze, die sie sagt, hat uns schon dazu verleitet, jetzt 10 Minuten über sie zu reden. Das zeigt uns, dass wir den Charakter irgendwie faszinierend genug finden und wir sind beide traurig, dass er jetzt erstmal wieder weg ist. Aber es heißt ja nicht, dass er nicht wiederkommt. Sie sagt ja am Schluss, until our paths cross again. Und da setze ich ja sehr drauf, dass es vielleicht so ein Staffelfinale gibt, wo alle auf den Mando nochmal draufkloppen, das Imperium und die Kopfgeldjäger. Und dann baut er halt auf die Unterstützung solcher Leute, den Quill und Cara Dune. Die können ja dann alle nochmal wiederkommen.
Ja, ich habe auch die Trailer nochmal ganz, es gab ja so 2 Trailer vorweg, die habe ich mir nochmal ganz genau angeschaut. Da gibt es so einen ganz kurzen Frame, in dem man Cara Dune nochmal sieht. Und der Hintergrund ist nicht so saftig grün, wie wir das ja in dieser Folge auf Sorgan gesehen haben, sondern sieht eher etwas dunkler aus. Ich habe
du hast gespickt.
Ich hab gespickt, beziehungsweise ich habe mir die Trailer gut interpretiert.
Es wäre ja auch albern gewesen, die haben die ja so gefeatured im Vorfeld. Gina Carano, diese Schauspielerin, die früher eine Kampfsportlerin war, haben die ja so auf die Bühne gestellt immer und die hat sich auch immer auf die Bühne stellen lassen, da wäre das irgendwie schwachsinnig, wenn sie sie nach einer Folge wieder wegschmeißen würde.
Aber die ist toll gecastet, oder? Diese Gina Carano, ehemalige MMA-Kämpferin, die ist so toll besetzt für diese Cara Dune. Die hat das ja so drauf, wie sie den Mando da über die Schulter wirft und trotz seiner ganzen Beskar-Rüstung wirkt der wie so ein Leichtgewicht für sie. Und dann packt er seinen Flammenwerfer da noch raus und will sie brutzeln und sie tritt da auf sein Handgelenk, sodass sein Flammenwerfer da gar nicht erst zum Einsatz kommen kann. Ich fand das so beeindruckend, wie sie unseren Mando, der einer der kompetentesten Kämpfer in dieser Serie, oder wenn nicht der kompetenteste Kämpfer, und sie klatscht den da zu Boden am Anfang. Das fand ich richtig cool.
Was mich auch überrascht hat, ist, dass sie ihn dann auch in Sachen Wortwitz überbietet. Ich finde es gut, dass der Mando kein großer Redenschwinger ist. Alles andere würde auch überhaupt nicht passen. Und sie stellt sich dahin und bringt das Dorf sozusagen auf Linie mit ihren Worten.
Now there's nothing on this planet that can damage the lakes on this thing. So we're gonna build a trap. We're gonna need to dig real deep, right here, so that when it steps in, it drops.
Das habe ich persönlich nicht erwartet, dass sie ein so redender Charakter wird. Und deswegen war ich positiv überrascht und habe mich gefreut.
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich hätte am liebsten auch so eine Bone Broth gehabt, wie das Kind. Und hätte daran geschlürft und mir auch gerne ihre Rede länger angesehen. Fand ich auch eine witzige Szene, als Baby Yoda denn da an seiner Knochenbrühe gesippt hat, nachdem die beiden sich da gekloppt haben.
Ja, Baby Yoda ist sowieso wieder ein Highlight dieser Folge. Ich habe so gefeiert und ich habe wieder es nicht gerafft, dass es passiert. Am Anfang sitzt es ja im Cockpit und ärgert den Mando, indem es die auf die Knöpfe drückt. Und dann kriegt es die Rede von ihm: Du bleibst hier. Hast du mich verstanden?
Great.
Und dann kommt diese Einstellung, wo der Mando die Tür von seinem Raumschiff aufmacht, die Klappe geht runter. Und dann sehen wir, als die Klappe weit genug unten ist, steht das Baby da und ist eben nicht sitzen geblieben.
What the hell? Come on.
Das fand ich herrlich.
Richtig. Und in der Folge sehen wir noch ein anderes Mal, dass der Mando nicht der allerkompetenteste Kindererzieher oder Pädagoge ist. Denn O'Mara, das ist ja die Mutter da, die dem Mando dann später versucht, auch den Kopf oder beziehungsweise den Helm zu verdrehen, die taucht mit ihrer Tochter Winter bei Mando in der Hütte auf und die Winter möchte unbedingt mit Baby Yoda gerne spielen gehen und nimmt ihn dann so direkt mit und Baby Yoda ist ganz glücklich und wackelt hinterher und Mando versucht dann zu sagen, I think it's a good, und O'Mara unterbricht ihn direkt.
I don't think
they'll be fine.
I don't.
They'll be fine.
Also da merkt man, das ist halt so eine liebende Mutter, die weiß ganz genau, was gut für die Kinder ist und man sollte Kinder einfach mal Kinder sein lassen und die miteinander spielen lassen. Und er lässt sich das dann ja auch sagen und ich glaube, er sieht dann auch ein, dass seine pädagogischen Fähigkeiten vielleicht etwas unter dem von O'Mara liegen. Und das hat, finde ich, am Anfang, da wo Baby Yoda schon so aufmüpfig war und einfach mitgegangen ist, als diese Ladeluke da runtergegangen ist, wurde das schon ganz gut so eingeleitet, fand ich. Das war clever gemacht.
Fand ich auch. Wobei, es gibt schon so eine kleine Weiterentwicklung im Verhältnis zwischen den beiden, zwischen dem Mando und dem Baby. Die Worte, die er spricht, als er das Baby auf den Schoß nimmt. Und er sucht ja nach einem Unterschlupf für die beiden und findet dann Sorgen. Und dann sagt er,
you ready to lay low and stretch your legs for a couple of months, you little womp rat?
Das ist eine andere Art des Umgangs als in den drei Folgen davor mit dem Kind. In den drei Folgen davor war er noch so distanziert. Und dieses, du kleine Wumpratte, das ist ja schon so, der hat das Kind lieb. Und ja, geht deswegen so neckisch mit dem um. Und nur deswegen, weil er es so lieb hat, kann er so neckisch mit ihm umgehen. Und da sieht man, wie sich das Verhältnis der beiden weiterentwickelt hat an der Stelle. Trotzdem, er bleibt der Mando, er kann nicht richtig gut mit Kindern umgehen. Als sich am Schluss alle von ihm verabschieden, als er das Dorf verlässt, die Kinder stehen da und winken. Und was macht der Mando? Der schwingt keine große Rede. Ne, toll, ihr Dorfbewohner, wir haben es jetzt hier allen gezeigt und wenn wir zusammenstehen, können wir alles erreichen. Nee, der Mando nickt nur. So, wieder dieses Boba Fett-Nicken.
Ja, passt aber auch halt total gut zu den Mandalorians. Ich habe mir dann vorgestellt, wie ist wohl der Mando erzogen worden? Wir wissen ja, auch aus dieser Folge wissen wir das ja nun endgültig, dass die Mandalorianer Mando aufgenommen haben, als er ein Waisenkind war. Und wie sah wohl die mandalorianische Erziehung aus? Also das war wahrscheinlich auch eher wortkarg, da wurde viel mit Taten gearbeitet. Und ich glaube nicht, dass da auch viel Einfühlsamkeit und Sensibilität in der Sprache eine Rolle gespielt hat. Deshalb passt das schon total gut, dass Mando da einfach nur zu Baby Yoda sagt, don't touch it. Oder was sagt er da? Don't touch anything oder irgendwie.
Stop touching things, sagt er.
Genau, stop touching things, sagt er.
Ja. Ich merke an mir, ich bin ja total leicht beeinflussbar. Ich habe jetzt in den letzten Wochen auch schon häufiger mich selbst erwischt, wenn mir Leute entgegenkamen. Ich grüße nicht mehr mit Worten, sondern ich nicke nur noch so. Und okay, habe dann gefühlt, dass Boba Fett EE3-Gewehr an der Hüfte hängt und so. Du kannst das ja beruflich bei dir auch mal ausprobieren. Erziehung mehr mit Nicken.
Ja, gute Idee. Mache ich schon öfters mal. Manchmal sind stumme Impulse deutlich sinnvoller, als direkt die Stimme zu erheben.
Das war von Cara Dune schon ein bisschen in den Wie wird der Mando weiterentwickelt in dieser Folge. Lass uns nochmal zu den Highlights zurückkehren. Du hast ja gesagt, du hast zwei.
Genau. Cara Dune ist die eine. Und dann, und ich glaube, das wird auch eins deiner Highlights sein, gibt es ja endlich mal wieder AT-ST zu sehen. Boah, und was war das für ein AT-ST?
Boah,
der, gut. Wie war der inszeniert? Fantastisch. Der wirkte für mich auch viel mehr wie ein richtiges Lebewesen als wie eine Maschine, die durch Menschen oder durch Aliens gesteuert wird. Das hat ja so ein richtiges Eigenleben, dieses Ding. Wie das da im Wald erwacht ist und dann diese roten Augen. Go. Go. Gab es ja auch diese Falle, diesen Wassergraben, den Mando und Kara mit den Einheimischen da ausgehoben haben. Und dann guckt dieser AT-ST so richtig nach unten und merkt so, oh, da trete ich mal lieber jetzt noch nicht rein. Das war richtig so tolle Bildsprache irgendwie. Das war richtig cool gemacht. Das hat mir mega gut gefallen mit dem AT-ST.
Noch nie hat sich ein AT-ST so bedrohlich angefühlt. Also zum allerersten Mal haben wir einen gesehen in Episode 5 bei der Schlacht von Hoth, wo wir die 5 AT-ATs als die große Bedrohung wahrnehmen und in einer Einstellung läuft im Hintergrund so ein kleiner Chicken Walker durchs Bild. Man kann gar nicht so richtig sehen, was der kann. Und auch in anderen Kontexten waren AT-ST nie so richtig bedrohlich, nicht so bedrohlich wie in dieser Serie. Allein, dass Cara Dune sagt,
AT-ST.
Imperial Walker. What's it doing here?
I don't know. But this is more than I signed up for.
Und das ist mehr, als ich hier unterschrieben habe. Und später sagt sie dem Dorf gegenüber ja auch, es gibt auf diesem Planeten nichts, was die Beine von diesem Viech umhauen können. Ihr könnt gegen den nicht gewinnen. Ja, es hat ein ganzes Bataillon von Soldaten ausradiert, ne?
Ja.
I've seen that thing take out entire companies of soldiers in a matter of minutes.
Wobei ein ganzes Bataillon Ewoks ja in der Lage ist, ein Ding zu kapern.
Ist das ein Problem? Also wird jetzt die Schlacht von Endor durch diesen AT-ST in The Mandalorian irgendwie verändert?
Nee, fand ich gar nicht. Die Ewoks sind ja zahlenmäßig viel, viel mehr als jetzt diese 20 Dorfbewohner hier. Und die hatten ja da auch den Überraschungsmoment auf ihrer Seite.
Hier. Und im Grunde machen die Ewoks ja auch nichts anderes als The Mandalorian und der Cara Dune. Die machen ja auch eine natürliche Falle, diese Grube. Und die Ewoks haben ja auch Fallen gebaut, ne? Hauptsächlich aus Baumstämmen, genau.
Genau.
Ja.
Nee, das fand ich schon alles gut so. Ich hatte aber das Gefühl, dass dieser AT-ST ein bisschen größer ist als die Modelle, die in der Schlacht von Endor eingesetzt waren.
Der
sah irgendwie noch höher aus. Es gibt diese eine Einstellung, wo wir den Wassergraben sehen in der Mitte, auf der linken Seite dann die Holzbarrikaden und die Dorfbewohner und ganz rechts steht der AT-ST. Genau, das ist ganz toll, man hat so einen richtigen Überblick über das Schlachtfeld bekommen und der sah so riesig aus. Eigentlich war ja offensichtlich ein anderes Modell als damals auf Endor. Da hatte der ja auch noch keine rotglühenden Augen.
Ja, die rotglühenden Augen, habe ich gedacht, die haben einfach die Glühbirne ausgetauscht da hinten im Cockpit. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich größer ist. Es gibt ein Lego-Modell davon, den AT-ST Raider, das Raider-Set. Dazu müsste man mal neben dem AT-ST Endor-Set stellen, falls es sowas gibt.
Ja, okay.
Das ist dann wahrscheinlich die ultimative Kanon-Messlatte dafür, welcher AT-ST ist größer. Nichtsdestotrotz, egal ob jetzt wirklich größer war oder nicht, er war auf jeden Fall größer inszeniert. Ich fand schon am Anfang durch die Geräusche, als man ihn noch nicht sieht und man noch nicht weiß, was kommt. In der ersten Szene, als das Dorf angegriffen wird von den Räubern, hört man ja Schritte und man hört die Laserschüsse. Ich habe aus den Geräuschen nicht erkannt, dass es ein AT-ST ist. Die Intervalle zwischen den Schritten sind so lang. Die Laserschüsse klingen so anders. Ich dachte, da kommt ein AT-AT. Auch so von dem Wumms, den die Schritte machen. Und auch später die Sounds, die man hört bei den Beingelenken, bei wenn der sich umdreht. Das klang für mich nach AT-AT. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Sounds gingen da durcheinander. Ging dir das auch so oder hat dich das gar nicht gestört?
Mich hat das nicht gestört und es ist mir auch nicht wirklich aufgefallen. Ich habe auch in der Eröffnungssequenz, als man ja nur dieses wunderschöne Dorfleben sieht und das schwenkt dann ja so um in dieses Szenario, wo da die, ich weiß gar nicht, wie die Alien-Spezies heißt, aber wo da diese, du weißt es natürlich, klär mich auf.
Die Klatunians. Das wurde eingeblendet. Ich gucke immer mit Untertitel und dann steht da Klatunian ist dann unten eingeblendet. Und ich wusste auf Anhieb auch nicht mehr, wer die Klatoonians sind. Die kommen gefühlt in jedem Star Wars Produkt aber vor. Schon in Return of the Jedi steht einer im Hintergrund als Jabbas Wachen. Und man sieht die tatsächlich auch in The Clone Wars und anderen Produkten immer mal wieder. Sie wurden aber so on-screen nie benannt. In irgendwelchen Comics dann vielleicht.
Ja, wir können ja gleich nochmal weiter über die reden. Ich wollte noch kurz ausführen. Als die dann in das Dorf einfallen, hört man ja im Hintergrund so dumpfe Schüsse oder so Einschläge. Und ich habe da gar nicht an AT-ST gedacht. Ich dachte einfach nur, es ist jetzt die Bedrohung kommt näher. Ich fand das auch durch die musikalische Untermalung da richtig toll gemacht. Wir sehen dieses total schöne grüne Dorf. Die gehen da ihrer friedlichen Arbeit nach und fischen da diese Krabben. Und die Kinder laufen da rum. Es sieht alles idyllisch und wunderschön aus. Und dann schwenkt noch die Musik so um. Die wird schneller, bedrohlicher und aggressiver. Und dann hören wir diese dumpfen Einschläge, diese dumpfen Knall im Hintergrund. Und dann kommt dieser Nebel auf und diese ganzen Viecher, den Namen
Kletonians,
Kletonians, die ja überrennen da wirklich dieses Dorf und schlachten die ab.
Und später wird der AT-ST ja dann erst so richtig gezeigt, als Cara Dune und The Mandalorian die provozieren in ihrem Räuberlager. Und dann taucht der AT-ST so aus dem Unterholz auf. Und da hat mich mein Freund Michael darauf hingewiesen, dass ihn das erinnert hat an Jurassic World. Ein Film, den ich nie gesehen habe. Hast du den gesehen?
Ja, den habe ich gesehen. Das ist einer von den neueren Jurassic. Also es gibt ja Jurassic Park, die alte Trilogie. Und dann gibt es ja eine Neuauflage, wo das dann Jurassic World heißt.
Und das ist ein guter Tipp gewesen, fand ich. Und dieser AT-ST ist so inszeniert wie ein Dinosaurier. Als der sich erhebt, hört man ja auch nicht nur diese mechanischen Geräusche, sondern man hört auch so ein monströses Gurgeln. Das klingt sehr biologisch, nicht mechanisch.
Ja, stimmt.
Und das kommt nicht nur an dieser Stelle, das kommt auch häufiger vor. Und ich habe mal so kurz durchgeguckt durch Jurassic World, wie die Viecher da aus dem Dschungel rauspreschen. Das sieht schon vergleichbar aus. Und wie heißt die Regisseurin dieser Folge?
Das ist die gute Bryce Dallas Howard.
Und was hat die in Jurassic World gemacht?
Die hat da mitgespielt.
Ja, verdammt.
Richtig. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, stimmt, die hat Regie geführt. Ja.
Anscheinend mag die Dinosaurier-Inszenierung und hat das mal schön übertragen ins Star Wars-Universum.
Ja, jetzt, wo du das so sagst, auch als der AT-ST die Schüsse von dem Pulse Rifle abbekommen hat, da in seine Augen rein, meine ich auch immer so ein Murren gehört zu haben, was nicht nur so mechanisch in der Natur war. Das war wirklich, als hätte so eine Bestie irgendwie einen Stich abbekommen.
Das ist so ein Fall von, finde ich, da geht die Form vor den Inhalt. Also ich möchte das Ding auf jeden Fall so inszenieren wie ein Dinosaurier und es soll dann auch so klingen. Aber das passt nicht ins Universum. Warum sollte denn ein mechanischer Mech, wie der Mando ihn auch nennt, das fand ich sehr cool, dass er ihn einen Mech nennt, so Gurgelgeräusche machen, so Dinosauriergeräusche machen? Das fand ich, ging zu weit. So cool es auch war und so subtil das vielleicht auch teilweise war, aber ich gucke ja so eine Folge nicht nur einmal so nebenbei, sondern ich nehme die auseinander und dann fällt mir sowas auf und dann stört mich das. So, das war mir zu viel.
Ja, du hast schon recht. Da gab es noch eine andere Stelle, da wurden logische Fehler auf Kosten der Inszenierung gemacht, so quasi.
Nämlich?
Das ist die Stelle, als Cara Dune mit dem Pulse-Rifle dann in dem Wassergraben sich verschanzt hat und den Scheinwerfer des AT-STs da auf sich zieht und ihm dann immer wieder in die Augen schießt. Da lehnt sie ja an diesem Wassergraben, sind vielleicht ein halber Meter, die sie da so Deckung hat. Und dieser AT-ST bolzt da mit seinen Lasergeschützen rauf. Und ich kann mir das irgendwie nicht erklären, wie denn diese kleine Senke, in der sie da hängt, oder diese Böschung des Wassergrabens, wie der da wirklich als Deckung die ganze Zeit so bestehen bleiben kann. Wenn doch der AT-ST, der so als krasse, mächtige Waffe da inszeniert wird, da mit seinen Laserkanonen raufballert. Da bin ich doch wieder so ein Videospieler und denke mir, dieses Teil müsste doch mega den Splash-Damage machen, dass diese ganze Böschung und der Wassergraben da in tausend Teile zerlegt wird und da die Erde wegregnen müsste und so. Wie kann das denn sein, dass sie in ihrer Deckung da so bestehen bleibt? Das ist natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr hart kritisiert von mir, aber ich finde schon, da war die Inszenierung zu sehr, die stand zu sehr im Vordergrund. Das war mir echt unlogisch, dass dieser kleine Wassergraben da diese Laserschüsse nicht heftiger verarbeitet.
Zumindest hätte das Erdreich wegspratzeln müssen eigentlich.
Ja, genau, das
meine ich. Und dann irgendwann auch Löcher reißen und dann wäre sie irgendwann exponiert gewesen. Stimmt, das ist richtig, das könnte man kritisieren. Unterstreicht letztlich nur dann, wie cool dieser Charakter ist, ne? Wie entschlossen und mutig sich Cara Dune dann da reinstürzt. Ja. Dafür war es für mich okay. Unterm Strich aber sind wir sehr zufrieden mit dem AT-ST.
Absolut.
Das waren unsere Highlights. Gehen wir zurück zu The Mandalorian. Mir ist aufgefallen, dass der viel, viel mehr spricht als vorher. Nicht mehr nur dieses I can bring you in warm, I can bring you in cold, ne, ab und zu so kleine Sätze, sondern es kommt unter dem Helm jetzt immer stärker sein Charakter raus. Allein dadurch, dass er in diese neue Situation geworfen wird, auf diesem grünen Planeten mit neuen Leuten und irgendwie wird er auch in eine Versuchung geführt dadurch. Es wird ja aufgebaut, dieses hier könnte ein schönes Leben auf dich warten, an der Seite dieser schönen Witwe. Und ich fand das einen guten Kniff, dass der Mando an dieser Stelle nicht nur der Mercenary ist, der dem Dorf hilft, sondern dass hier mal vorgeführt wird, hier hat er möglicherweise eine Wahl. So könnte sein Leben auch aussehen. Und da, finde ich, werden Charaktere greifbarer und stark, wenn sie vor schwierige Entscheidungen gestellt werden. Dann können wir nämlich richtig sehen, was ist das für ein Typ. In dem Fall ist es aber auch nicht wirklich eine Entscheidung, oder? Weil er hat ja nicht wirklich die Wahl, auf diesem Planeten zu bleiben.
Ja, du hast völlig recht. Am Ende ist er ja mehr oder weniger gezwungen, davon den Planeten wieder zu verlassen, eben um das Kind erneut zu schützen.
Vorher auch schon, bevor der Kopfgeldjäger das Kind ins Visier nimmt und diese Erkenntnis kommt, das Kind ist hier nicht sicher, entschließt er sich ja auch schon, ich bleibe nicht hier. Weil this is the way. Ich gehöre ja nicht hin. Also ich nehme jetzt hier meinen Helm nicht ab, sondern ich will Mandalorian bleiben. Ich will weiter dieses Leben führen. Insofern ist es für ihn nicht wirklich die Wahl gewesen, bei dieser Frau zu bleiben. Was er wollte, war letztlich dieses Kind hier zu lassen. Oder ja, hattest du das Gefühl, er hadert wirklich mit sich und will eventuell doch bei Omera bleiben?
Ich hatte schon das Gefühl, dass er sich das sehr gut überlegt und da so in Versuchung geführt wird. Und das ist auch das, was ich dann auch wiederum sehr mag an der Folge. Sagtest du ja auch gerade, Charaktere werden dann interessant, wenn sie vor schwierige Entscheidungen gestellt werden. Und das war hier, glaube ich, definitiv der Fall. Der Mando wird ja immer als kompetenter Kämpfer gezeigt, aber ich glaube nun nicht, dass er auch übermäßig Spaß am Kämpfen und am Blutvergießen hat. Und der könnte sich bestimmt dieses friedfertige Leben an der Seite dieser taffen Witwe vorstellen, aber wir wissen ja aus den ersten drei Folgen, dass seine Motivation stets ist, diesen Weg des Mandalore zu folgen. Und das sind natürlich jetzt in dieser Folge zwei starke Pole, die an ihn ziehen. Zum einen dieses vielversprechende, friedfertige Leben auf diesem wunderschönen Planeten. Auf der anderen Seite halt sein Credo, sein Weg, für den er sich entschieden hat, wo er auch seine ganze Erziehung mit dran hängt, die er dem Mandalorian hat, er alles zu verdanken. Sie haben ihn damals aufgenommen und auferzogen. Und dementsprechend ist es dann schon sehr schlüssig und auch nicht unüberraschend, dass er sich denn dafür entscheidet, dann doch nicht dort zu bleiben. Aber es war schon keine absolut leichte Entscheidung, glaube ich. Es ist ja alles sehr vielversprechend. Auch gerade wie es denn dem Kind da ja ergeht, das wird da ja auch ganz toll aufgenommen von den ganzen anderen Kindern und Omera sagt dann ja auch zu ihm, dass Baby Yoda quasi hier auch dann wirklich ein Kind sein könnte, so wie es ja eigentlich sich gehört für ein Wesen seines Alters.
Wir müssen nochmal betonen, dass wir jetzt hier klipp und klar erfahren in dieser Folge, erstens, die Eltern des Mandos sind wirklich gestorben. Und die Mandalorianer haben ihn aufgenommen, sagte er wortwörtlich. The Mandalorians genau. Took me in. Und ich war happy, dass sie mich aufgenommen haben.
You haven't shown your face to anyone since you were a kid?
No. I was happy that they took me in. My parents were killed and the Mandalorians took care of me.
I'm sorry.
This is the way.
Und deswegen war ich bereit, weil ich happy war, war ich bereit, das zu machen, was für die wichtig ist, nämlich diesen Helm aufzubehalten. Und Stichwort genau. Helm, das ist das zweite Kanonische, was wir jetzt da erfahren. Er nimmt ihn mal ab. Er wird ja gefragt von O'Mara, wann hast du den Helm das letzte Mal abgenommen? Und dann sagte er, yesterday. Und später fragt Cara Dune ihn, was passiert eigentlich, wenn du den Helm in der Öffentlichkeit abnimmst? Und das sind Fragen, die ich auch hatte. Und das fand ich gut gemacht vom Skript, diese beiden Charaktere, den Mando, die Fragen stellen zu lassen, die ich auch hatte. Und dann seine Antwort, was passiert, wenn er den Helm in der Öffentlichkeit abnimmt? Er lautet nicht, dass er dann gejagt wird. Nein, er kann den Helm nicht wieder aufsetzen.
So what happens if you take that thing off? They come after you and kill you?
No. You just can't ever put it back on again.
Er kann kein Mandalorianer mehr sein. Es gibt kein Zurück mehr. Und das ist heftig. Das ist drastisch. Und insofern ist die Entscheidung, nehme ich diesen Helm jetzt ab vor dieser Frau, gravierend.
Ja, eine Lebensentscheidung quasi.
Ja. Und da ist wieder diese ganz klare Grenzziehung zu den Mandalorians, die wir bisher im Kanon gesehen haben, die ja ihre Helme ständig abnehmen. Und das unterstreicht wieder deine Theorie. Entweder ist das hier ein bestimmter Stamm, eine gewisse Subkultur, oder nach The Great Purge hat sich was getan. Die haben für sich beschlossen, wir sind jetzt nur noch wenige Mandalorians und für uns gilt es jetzt, Helme bleiben auf.
Genau, das glaube ich halt auch. Die mandalorianische Kultur ist vielleicht ja im Laufe der Zeit, hat die sich gewandelt und ist auch so ein bisschen aufgeweicht und dass vielleicht nur noch so die ganz starken Hardliner und Konservativen diese Regel mit dem Helm auch wirklich ihr Leben lang durchziehen. Und nach The Great Purge haben sie sich dann wieder so auf ihre konservativen Werte besonnen und ziehen das jetzt alle wieder durch mit dem Helm. So könnte ich mir das herleiten.
Ja, und das ist auch absolut absichtlich hier so gemacht in dieser Folge. Ich meine, da steckt Dave Filoni dahinter. Das ist der Typ, der sich am besten auskennt, der das maßgeblich sich ausgedacht hat, wie die Mandalorians in den Clone Wars und den Rebels gezeigt wurden. Der weiß genau, was er hier tut. Und dass der sich jetzt entscheidet, zu erzählen, ab jetzt bleiben die Helme auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwann noch eine Erklärung für kommt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in den nächsten Jahren jetzt, wir sind 5 Jahre nach Endor und dass es danach jetzt erstmal so bleibt. Wobei die Frage, ist es jetzt nur ein Stamm oder die komplette Kultur immer noch nicht geklärt ist. Dieser eine Bauernvertreter fragt ja auch, ja, ich habe schon viel gehört von euch Mandos. Und dann sucht er nach dem richtigen Wort und sagt, was immer ihr seid, ein Tribe oder ein, ne? Und das weiß er nicht genau. Und da hätte ja der Mandalorian auch einschreiten können und sagen können, ja, wir sind ein Volk, ein Tribe, wie auch immer. Macht er nicht, es bleibt da offen. Also es ist immer noch nicht aufgeklärt. Und so durchsichtig der Mandalorian dann auch so ein bisschen mehr für uns wird, ne, wann nimmt er den Helm ab und wann nicht, trotzdem, finde ich, bleibt er mysteriös genug noch. Weil wir sehen ja nicht, dass er den, das genau. macht er nicht. Der Helm bleibt ja für uns auf. Und er wird nicht zu sehr enttarnt und das fand ich klug gemacht.
Ja, wobei, wenn eines der Kinder da den Kopf hochgenommen hätte, die haben da ja mit Baby Yoda so gespielt, hätten sie ihn ja unbehelmt gesehen. Also ich weiß nun nicht, ob er da gerade ein Risiko eingenommen hat oder ob die Szene auch suggerieren sollte, er ist da gerade in einer so sicheren Umgebung, dass er da den Helm ganz bewusst gerade abnimmt, um denn da was zu essen.
Wie fandest du denn seine Entscheidung, das Kind bleibt hier? Passte das zu dem Charakter?
Das fand ich absolut nachvollziehbar für den Mando. Es fiel ihm bestimmt nicht leicht. Wir haben ja auch eben schon herausgearbeitet, dass seine Beziehung zum Kind jetzt deutlich intensiver geworden ist und er das Kind ja auch so, du kleine Womp Rat, und da, er hat das Kind ja wirklich richtig lieb. Aber er trifft ja die Entscheidung, ich gehe weiter den Weg des Mandalors, und so ein Kind, das ja viel Fürsorge und Sensibilität braucht, das passt auch irgendwie nicht in seinen Lebensweg herein. Er geht ja quasi den Weg eines Kriegers. Und auf Dauer ist das kein gutes und kein passendes Leben für so ein Kind. Und die Umgebung da auf Sorgen ist ja sehr, sehr kindgerecht. Da leben viele Kinder, da gibt es ganz liebende Erwachsene, die mit Baby Yoda auch viel anfangen können. Von daher finde ich das absolut passender Gedanke von ihm.
keine schnellen Landspeeder, die ihn überfahren könnten am Straßenrand.
Genau. Ja, der hat auch seine Frösche, die er da essen kann, oder diese Krabben oder was er da wieder versucht
hat. Frosch, ja, wieder ein Frosch. Und dann schön diese Szene, als er den Frosch wieder essen will und dann da steht und die Kinder und dann die Erkenntnis von Baby Yoda, es ist vielleicht gar nicht so cool, was ich hier mache mit dem Frosch. Warum finden die Kinder das alle doof? Ich spucke ihn wieder aus. So. Das fand ich nett und letztlich auch nachvollziehbar, dass der Mandalorian dann sagt, mein Foundling, das Baby Yoda ist in Gefahr, ich muss weg. Also Sorgen ist nicht sicher, ich muss weg, verstecken ist nicht. Ich muss jetzt bei mir bleiben, ich muss mich um meinen Foundling weiter kümmern.
Genau.
Bin froh, also ich habe kurz beim Gucken gedacht, oh nein, das Baby, das ist jetzt weg, das kann doch nicht sein. Ich will nicht, ich will, dass das Baby weiter bei ihm bleibt und zum Glück ist es dazu gekommen. Wir haben noch einige Dinge aus dem Kanon erfahren, was diese Folge für den Kanon gebracht hat. Wir hatten schon gesprochen über Cara Dune, wir hatten gesprochen über den Helm des Mandalorians, wir wollten noch sprechen über die Klatoonians. Ha!
Genau.
Wie hast du denn diese Räuber erlebt?
Ich wusste, dass ich einen von denen auch schon mal in Jabbas Palast gesehen habe, so als Wächter im Hintergrund, aber ich wusste nicht, wie die heißen und ich hatte ansonsten keinerlei Kanon-Knowledge über die. Ich fand diesen Charge am Anfang auf das Dorf von denen, das war toll inszeniert mit dem Nebel. Mir ging es aber auch so, dass ich das so ein bisschen zu sehr an so Orks von Herr der Ringe dran gedacht habe. Das hat mich echt sehr stark an Herr der Ringe, die zwei Türme erinnert,
ja, als er
die Urukais gegen dieses Rohan-Dorf einfallen und da mit gezückten Schwertern oder was sie da haben, da brüllend einfallen. Daran habe ich so gedacht. Und es passt aber natürlich generell zu diesem Western-Feeling, das ja oft in Mandalorian aufkommt. Wir haben dieses friedliche Dorf, wo jetzt die wilden Räuber, Söldner, wie auch immer, einfallen. Und dann bedarf es erst wieder unserem einsamen Cowboy, der das Dorf da retten muss.
Stichwort Orks, da möchte ich gerade noch ein bisschen drauf rumtreten.
Ja.
Warum die so wirken wie Orks? Erstens, beim Angriff auf das Dorf, beim ersten Angriff, bleibt der Anführer im Hintergrund stehen und hebt noch so seine Klinge und brüllt. Da habe ich auch an Herr der Ringe gedacht, schon an die Gefährten. Dieser Urukai-Captain Lurz heißt der, steht auch so mit seinem, ne, und allein diese Geräusche, die klingen so sehr nach Orks. Ich habe The Battle of Middle-Earth, ein Herr der Ringe-Strategiespiel, viel gespielt und da haben die Orks auch rauf und runter genau diese Geräusche gemacht, wie die Klatoonians jetzt. Und die haben sogar so Helme auf, wie die Urukai teilweise, so Kappen mit hinten Lederbändeln und so, das sieht genauso aus und das muss doch Absicht sein, oder?
Ja, die hatten ja auch so Nahkampfwaffen in den Händen.
Genau, die hatten.
Die sind da ja wirklich so eingefallen mit so geschwungenen Schwertern oder zumindest so Stäben. Die Parallelen sind da definitiv.
Waren das
bedrohlich? Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt so schlecht finde. Bedrohlich war es schon. Eigentlich finde ich das immer ein bisschen blöd, wenn Star Wars in so Fantasy Elemente abdriftet, auch in Episode 8, The Last Jedi, ohne ja zu spoilern, es gibt da eine Szene, wo auf so Reittieren galoppiert wird, das sah mir so ein bisschen nach Harry Potter aus, das hat mir da auch schon nicht gefallen. Ja, wir sehen dann später die Klatoonians ja auch noch in ihrem Zelt, wo Mando und Cara Dune denn ja einfallen, um sie da zu infiltrieren und Mando da diese Zeitzünder ransteckt, da sehen wir sie ja, wie sie an so blauen großen Tanks dieses Bojka trinken. Und da wirken die ja auch relativ hilflos gegenüber Cara und Mando. Die sind da ganz professionell, schleichen sich da rein, machen die fertig, eliminieren die, kommen da im letzten Moment noch raus, bevor alles in die Luft fliegt. Und dann ist das Einzige, was Mando und Cara noch gefährlich, dann wird halt der AT-ST. Und da wirken die einfach nur wie, ja, so schlichte Söldner, die im Endeffekt gegen professionelle Kämpfer wie Cara und Mando gar keine Chance haben.
Und sie schaffen es nicht, einen einzigen Dorfbewohner auch nur zu verletzen. Und da finde ich eine kleine Schwäche in dieser Folge, in der Konzeption. Das Dorf ist zu idyllisch und die Räuber sind mir zu schwach. Da hätte ich einen verletzten Dorfbewohner durchaus noch gebrauchen können als Zuschauer, um besser zu verstehen, wie bedrohlich das ist und um wie viel es hier geht. Du hast ja gesagt, der AT-ST macht keinen wirklichen Schaden an diesem graben. Die Räuber verletzen noch nicht mal einen Dorfbewohner. Wenn ich nicht sehe, dass es um was geht, dass der Preis bezahlt werden muss für irgendwas, dann bin ich auch emotional nicht so sehr investiert in etwas und dann fieber ich nicht so sehr mit. Deswegen hätte ich das ganz gut gebrauchen können.
Ja, ich bin da absolut bei dir. Wir sehen auch diese Montage des Trainings, als Kara und Mando die Dorfbewohner ausbilden. Und das, oh, das war mir auch ein bisschen zu viel des Guten. Ich hatte so den Eindruck, da werden diese, das sind ja Farmer, die ja noch nie, außer O'Mara natürlich, die dann auf einmal auch die mega gute Schützin ist, kann ja keiner von denen, hat ja kämpferische Fähigkeiten. Die kriegen dann ja auch diese langen Holzstöcke in die Hand, womit sie dann so ein bisschen im Kampf ausgebildet werden. Und der eine hat dann sogar seinen Stock falsch rum. Also die spitze Seite hat er dann in Richtung seines Körpers. Und da wurden die halt wirklich als komplette Trottel im Kampf gezeigt. Und später, als dann aber der AT-ST gefallen ist, chargen sie ja auch da aus ihrer Deckung raus und stechen die ganzen Angreifer da alle ab. Da war die Inszenierung wieder zu sehr gewichtet und die Logik ließ da irgendwie nach. Das war mir ein bisschen zu doof.
Ja, dass sie da so diszipliniert in ihren in ihrer Deckung sitzen bleiben, obwohl sie unter Feuer stehen, wäre, glaube ich, weggerannt als Dorftrottel. Und dieses klassische Schema, das Dorf wird trainiert, ist auch sowas, was wir schon so oft gesehen haben, ne? Auch schon gefühlt so oft selbst gespielt haben in irgendwelchen Spielen. Und ganz stark hat mich das erinnert an eine Folge aus The Clone Wars, Staffel 2, Folge 17. Sie heißt Bounty Hunters. Da wird ein Dorf von Hondo Onakas Piraten bedroht und das Dorf heuert dann Kopfgeldjäger an. Unter ihnen die Sabrak Suji und der coole Embo. Und außerdem helfen dann noch Obi-Wan, Anakin und Ahsoka, die Bauern auf den Kampf gegen die Piraten vorzubereiten. Und da gibt es eine Szene, da trainiert Anakin die Bauern mit dem Stock. So wie Cara Dune es hier tut. Und das ist ja wohl auch wieder Dave Filoni, bringt was rein, was ihm früher schon gut gefallen hat, oder? Wobei diese Folge ist, glaube ich, von Jon Favreau geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das ist sie, genau. Aber denk mal, die hatten da ja alle gemeinsam den Hut auf.
Und du hattest O'Mara angesprochen, als der Mando fragt, who knows how to shoot, ist sie die Einzige, die die Hand hebt und das auch sehr zögerlich. Also ich lese daraus, ja, ich weiß, wie man schießt, ich war früher im Konflikt XY und eigentlich wollte ich diesen ganzen Gewaltkram hinter mir lassen, deswegen bin ich ja hier auf Sorgen, um ein friedliches Leben zu führen und nie wieder eine Waffe abfeuern zu müssen. Vielleicht hat sie da auch ihren Partner verloren, sie ist ja Witwe und sie ist dann die Einzige, die die Hand hebt. Und dann sehen wir auch noch später, dass sie so wirklich gut schießt mit der Relby und da will ich wissen, warum. Da will ich die Hintergrundgeschichte kennen. Ging dir das auch so?
Nicht wirklich. Ich fand die O'Mara als Charakter gut, die Schauspielerin hat das auch ganz toll verkörpert, aber ich fand diese Szene, dass sie dann auch noch natürlich noch eine gute Schützin ist, das war mir ein bisschen zu viel. Ich verstehe, dass in der Konzeptionierung der Folge das so sein soll, dass der Mando eine potenzielle Partnerin bekommen soll, die er auch interessant und attraktiv und für ihn gut passen könnte. Und sie ist eine liebende Mutter, sie ist mutig und sie ist auch clever. Das sehen wir direkt am Anfang der Folge, ja, wo sie sich mit ihrer Tochter Winter unter diesem Korb da im Wasser versteckt. Aber all das hätte mir schon gereicht, damit mir die Folge suggeriert, hier haben wir eine ganz starke, liebevolle Frau, die ein gutes Match für den Mando sein könnte. Dass die dann natürlich aber noch eine ganz tolle Blasterschützin ist, das mag dann auch zur mandalorianischen Kultur, ne, Weapons are part of my religion, dazu mag das passen, aber es war mir ein bisschen zu passend in dem Moment. Das hätte total gereicht, dass das einfach nur eine ganz mutige, starke, liebevolle Frau ist. Die muss nicht noch übertrieben heftig gute Blaster-Skills haben.
Das sollte dann wahrscheinlich einfach nur noch besser zum Mandalorian passen. Er ist ja so eine herausragende Persönlichkeit in seinem Umfeld. Und vielleicht sollte sie auch eine herausragende Persönlichkeit in ihrem Umfeld sein. Sie ist ja auch die gefühlte Anführerin des Dorfes. Und wenn sie dann auch noch die Einzige ist, die warum auch immer mit Waffen gut umgehen kann, hebt sie das halt nochmal heraus und man ist am ehesten bereit, das zu akzeptieren. Die soll jetzt die Partnerin von unserem Mando sein? Das steckt vielleicht dahinter.
Ja.
Aber es gehört trotzdem zu diesem Bild, die Frau ist zu perfekt, das Dorf ist zu idyllisch, also zu makellos, alles in allem. Das merke ich beim Gucken und ich habe den Anfang der Folge mit meiner Frau gesehen, weil ich ihr den Baby Yoda nochmal zeigen wollte, wie der da raustapst. Und dann sah sie dieses Dorf und hat gleich so, das ist ja eine Idylle. Also es ging nicht nur uns so. Ist noch irgendwas für den Kanon getan worden in dieser Folge, was dir aufgefallen ist oder was du besonders heraushebenswert findest?
Mir fällt nur noch eine Kleinigkeit ein. Als Mando mit Baby Yoda in diese Bar oder in dieses Etablissement, diese Holzhütte da, relativ am Anfang auf Sorgin reingeht und er für Baby Yoda da einen, was zu essen organisieren will.
Bone Broth. Da, eine Knochenbrühe.
Genau, die Knochenbrühe für Baby Yoda. Da ist mir unter dem Tisch so ein orange getigerte, fauchendes Katzenwesen aufgefallen, das sich da mit Baby Yoda direkt anlegt. Und ich weiß nicht, wie das Vieh heißt. Ich weiß auch nicht, wo ich das schon mal gesehen habe. Ich meine in Rebels irgendwo, aber ich kriege das alles nicht mehr zusammen. Aber ich bin mir sicher,
du kannst. Veräppelst du mich gerade?
Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das in Rebels schon mal gesehen.
Ja, natürlich. Ezra da ja, genau. Sehr richtig. Das ist eine Lothcat. Und die eigentlich auf dem Planeten Lothal heimisch ist.
Wo ist die? Das ist dieser Weizenplanet, wo Ezra lebt.
Genau, das ist der Planet, wo Ezra herkommt und da gibt es in der einheimischen Tierwelt gibt es diese Lothcats, da gibt es auch die Lothwolves und später gibt es noch die Lothbats. Und die Lothcats kommen ständig vor und Ezra hat es ja dann am Ende auch mit einer weißen Lothcat, die ihm dazu bringt, die ihn zu den Wölfen, ich spoiler jetzt gerade Rebels. Jedenfalls, das ist eigentlich Fauna von Lothal. Warum die jetzt hier auf Sorgen sitzt, diese Lothcat, ist vielleicht auch so ein bisschen, hey, Dave Filoni bringt sein Tier, was seine Leute sich ausgedacht haben, hier nochmal in die Serie rein und wir sehen in real die Lothcat. Ich fand's okay. Kann ja irgendjemand mitgebracht haben, einer der Reisenden dort.
Ja, ich bin, habe ich ja vielleicht schon mal erwähnt, nicht der allergrößte Fan der Animationsserien, aber ich habe mir irgendwie gedacht, für die Liebhaber der Serien ist das doch bestimmt mega cool, oder? Die sehen jetzt das erste Mal diese Lothcat in real und nicht nur in einer Animationsserie. Sie ist natürlich jetzt auch in der Realserie animiert, aber es sieht ja deutlich realistischer aus.
Ich kann nur sagen, wie es mir dabei ging. Ich bin ja ein Fan von Rebels, habe ich glaube ich an genug Stellen schon deutlich gemacht, wie sehr ich die Serie gern habe und wie dankbar ich dafür bin, dass es sie gibt. Und ich habe gedacht, als ich die Lothcat da gesehen habe, ja, das ist ja jetzt nett, aber irgendwie auch zu sehr mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so riesig groß im Bild und dann faucht die da. Ja, das ist nett, aber mehr war das für mich auch nicht.
Okay, also der Fanservice war dir zu hoch oder war es noch okay?
Zu sehr, hier, da ist eine Lothcat, ja, hier, okay. Nimm. Die hätte im Hintergrund auch bleiben können oder ganz weg. Ja, ist okay.
Okay.
Es gab noch neues Essen und Trinken, die genannte Bone Broth und Spotchka. Haben wir jetzt endlich mal wieder was für irgendwelche Star Wars Kantinas in irgendwelchen Freizeitparks der Welt? Ein blaues, ja, leuchtendes Getränk.
Es scheint so eine Art Schnaps zu sein, nehme ich mal an.
Aus Krebstieren.
Aus diesen Krebsen, genau.
Will man das trinken?
Der Name zu Wodka, Spotchka, Wodka ist ja irgendwie dicht dran. Ich glaube, mir wird es wahrscheinlich nicht schmecken. Dann nehme ich lieber ein schönes Glas blaue Milch.
Jawohl. Gibt es noch irgendwas, was du besonders crazy fandest in der Folge?
Ganz am Ende bangen wir da nochmal um Baby Yoda und sehen denn ja aber dieses Stilmittel, das wir auch in der allerersten Folge schon gesehen haben. Wir hören einen vermeintlichen Schuss auf Baby Yoda und denken, das war's jetzt mit ihm. Und dann wird aber der Kopfgeldjägerschütze fällt leblos zu Boden und wir sehen Cara Dune dahinter, die den Schuss abgesetzt haben. Das ist wieder clever gemacht, genau wie damals, als IG-11 die Waffe gegen Baby Yoda gerichtet hat und wir dachten, das war's jetzt und dann ist IG-11 zu Boden gefallen.
Und ich bin wieder drauf reingefallen.
Ja, ich auch. Man wird, glaube ich, auch immer wieder drauf reinfallen. Mhm. Aber das war trotzdem wieder ein cooler, crazy Moment.
Ich werde auch im weiteren Verlauf der Serie wieder drauf reinfallen, habe ich festgestellt. Ich bin
ja
bei unserer Review über Folge 6 nochmal so einen Moment haben, wo ich drauf reingefallen bin.
Richtig, richtig.
Gibt es irgendwas, was du noch kritisieren willst?
Ja, so richtig Kritik, weiß ich gar nicht, ob das Kritik ist, aber ich hinterfrage da etwas ganz Grundlegendes. Und zwar dieser Tracking Fob, den kennen wir seit, bevor wir überhaupt das erste Bild aus der ersten Folge gesehen haben, hören wir den. Und ich fand den immer echt ganz cooles neues Mittel, das da etabliert wird. Ich habe mich jetzt aber gerade in dieser Folge nochmal gefragt, wie funktioniert dieses Ding eigentlich? Baby Yoda und Mando sind weit entfernt von ihrem Ursprungsplaneten, wo die Reise begonnen hat. Die sind jetzt hier auf Sorgan, da mitten im Nirgendwo auch. Dieses Dorf, wird ja auch dann gesagt, liegt da in the middle of nowhere. Und trotzdem schafft es ein Mitglied der Kopfgeldjäger-Gilde mit seinem Scharfschützengewehr durch diesen Tracking Forb das Signal von dem Kind zu finden und dann auch das Kind ja aufzuspüren und dem dann ja auch wirklich sehr, sehr gefährlich zu werden. Und hat das Kind so einen Peilsender in seinem Körper irgendwann eingepflanzt bekommen und der Tracking Forb kriegt ihn deshalb? Oder wie scheint das zu funktionieren? Mando hat ja vorher auch andere Ziele zur Strecke gebracht durch die Tracking Forbs und da habe ich das gar nicht noch so in Frage gestellt, aber jetzt denke ich mir, die sind ja so weit weg, welche Entfernung kann dieses Ding denn messen und wie schafft es das?
Braucht es DNA des Zielwesens, der Zielperson, um die Zielperson zu finden? Dass Baby Yoda einen Peilsender eingepflanzt hat, kann ja nicht sein. Weil wenn du das Ziel hast und einen Peilsender einpflanzen kannst, musst du es ja nicht wieder laufen dann, lassen, um genau, andere zu beauftragen. Das ist ja völliger Quatsch. Also es bleibt mir auch ein Rätsel. A, welche Reichweite haben die Teile? B, welche biologischen Daten haben die, um peilen zu können? Das ist mir ein Rätsel und das wird auch erstmal nicht aufgeklärt weiter, ne?
Ja, wir haben ja nun schon öfters in Star Wars Peilsender gesehen, in Attack of the Clones, wirft Obi-Wan ein an die Slave One von Jango und der Millennium Falcon hat in A New Hope auch einen Peilsender dran, sodass das Imperium deren Stützpunkt auf Yavin 4 finden kann. Aber das sind ja wirklich materielle Dinge, die am Zielobjekt dran befestigt sind. Und Baby Yoda kann ja nicht irgendwie was implantiert bekommen haben, wie du gerade schon sagtest. Das macht ja keinen Sinn. Deshalb wird es ja irgendwie über DNA gehen oder über, ich kann mir das nicht anders erklären.
Irgendeine DNA-Datenbank aller Wesen dieser Welt auf Coruscant oder was weiß ich.
Ja. Das kann sein. Wobei ja selbst die Yoda-Spezies so unerforscht und selten ist, dass die, glaube ich, keinen Eintrag. Aber gut, vielleicht wird das ja nochmal aufgeklärt. Aber ich finde das... Ja, hab mir da sehr den Kopf drüber zerbrochen, diese Folge. Ja. Wie ist es denn für dich? Hast du noch Kritikpunkte?
Nein, wir haben über alles gesprochen, was ich an Kritik loswerden wollte. Okay. Wir haben ja auch in unseren Besprechungen immer gern über die Regieentscheidung gesprochen. Da ist doch auch was sehr auffällig in dieser Folge von The Mandalorian.
Ja, denn wir haben in den letzten Folgen schon immer herausgestellt, dass die Kameraführung immer sehr dicht bei unserem Mando ist, meistens immer hinter seiner Schulter und wir folgen ihm über der ganzen Folge hinweg und wir sehen all das, was auch der Mando sieht. In dieser Folge ist das allerdings das erste Mal über einen richtig langen Zeitraum ganz, ganz anders, nämlich die Eröffnungssequenz der Folge, wo wir das idyllische Dorf sehen und den Angriff auf das Dorf. Da ist Mando ja noch mit Baby Yoda in seinem Schiff zugange. Und das hat in dem Fall natürlich dramaturgische Gründe, denn wir sehen ja schon, auf was für einen Planeten, in dem es Unruhe gibt, Mando sich da jetzt versucht, eine Zuflucht zu suchen. Und in diesem Fall finde ich die Regieentscheidung hier total gut, dass wir diese Szene schon vorab so gesehen haben. Siehst du das auch so?
Also wir kriegen als Zuschauer ein Wissen, das der Mandalorian noch nicht hat. Und das ist ein stilistischer Bruch zu den drei Folgen vorher, wo wir immer nur das Wissen hatten, das auch der Mandalorian hat. Und jetzt sind wir sozusagen auf der Ebene da drüber, die Zuschauerebene. Und ich weiß nicht genau, ob es für mich dadurch nicht etwas unspannender wird. Ich fand das eher unglücklich für diese Folge, diese Entscheidung. Aber das Gute daran ist, die Bryce Dallas Howard zeigt uns am Anfang nicht den AT-ST. Das zeigt sie uns nicht. Wir hören nur dieses Grollen und die Schritte und dann die Schüsse. Wir wissen, da ist irgendwas Großes. Und entdecken, dass es ein AT-ST ist, tun wir dann erst später zusammen mit dem Mando und Cara Dune. Und das ist dann die eigentlich wirklich wichtige Enthüllung dieser Folge und das eigentlich wirklich Spannende und der richtig coole Moment. Und da macht es die Serie dann wieder richtig an der Stelle, die Perspektive zu behalten bei Mandalorian. Von da fand ich es verzeihlich, das Dorf vorher zu zeigen und dass das Dorf bedroht wird. Aber es hätte auch nicht sein müssen. Ich finde, dass, wenn die Szene nicht wäre am Anfang, hätte dann wirklich was gefehlt? Ich glaube nicht.
Zumindest hätte man dann anders darstellen müssen, wie das Dorf von diesen Angreifern heimgesucht wird. das brauchen wir ja schon, damit wir als Zuschauer wissen, dass es für den Mando da einen Auftrag gibt in diesem Dorf.
Aber hätte doch gereicht, wenn die beiden Bauernboten gesagt hätten, unser Dorf wird angegriffen und dann gehen wir gemeinsam mit dem Mando und der Cara Dune ins Dorf. Und genau diese Szene, sie gehen in den Wald und gucken sich an die Spuren des letzten Angriffes und finden dann die Spuren von dem AT-ST. Das hätte doch eigentlich gereicht.
Ja, aber so ist die emotionale Verbundenheit
mit dem Dorf größer.
Zu den Dorfbewohnern für mich jetzt größer. Dadurch, dass ich die Mutter und die Kinder am Anfang das schon gesehen habe und diese Gewalt, die durch die Angreifer ausging, war ich dann auch ganz stark, als die beiden Dorfheinis da Mando den Auftrag ans Herz gelegt haben, da war ich dann schon so sehr emotional involviert, dass ich gedacht habe, Mando, hilf denen, das ist so ein, die armen Dorfbewohner, die brauchen dich. Und er hat da ja gar kein Interesse, denen zu helfen. Und erst als sie dann sagen, our village is in the middle of nowhere, da wird er dann ja hellhörig und sieht da drin auch einen eigenen Vorteil für sich und das Kind.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht in der Serie. Wir haben in den nächsten Folgen genau dieses immer häufiger, dass wir nicht mehr konsequent immer in dem Raum sind, wo der Mando jetzt gerade ist. Und wir verlassen auch mal seine Perspektive und sind auch mal bei anderen. Und wir schauen dann bei den nächsten Besprechungen, wie das dann jeweils funktioniert. Hier in dem Fall fandest du es für dich okay.
Ja, absolut.
Gibt es noch irgendeine Regieentscheidung, die für dich herausragend bemerkenswert war?
Ja, das habe ich. Wir besprechen ja auch in jeder Folge immer, wie uns die Musik so gefällt und wie Rolle sie spielt. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass in der Eröffnungssequenz die Musik ganz schlagartig wechselt, passend zu dem, was wir zu sehen bekommen. Und da ist ja so ein dumpfes Geräusch im Hintergrund von der Bedrohung zu hören. Und es gibt noch eine Szene, wo man so ein dumpfes Geräusch hört. Da ist es allerdings nicht bedrohlich gemeint, aber es ist die Szene, als Mando denn seinen Helm abnimmt. Da geht gerade die Sonne im Hintergrund unter, man sieht die Kinder so spielen, Mando widmet sich seinem Essen und es wird sein klassisches Thema, das wir jetzt ja schon über 3 Folgen hinweg kennengelernt haben, wird eingespielt und dann legt er seinen Helm neben dem Teller ab und in dem Moment, wo er den Helm auflegt, kommt so ein richtiges dumpfes Geräusch, wie der Helm da so liegt. Und dem Zuschauer wird suggeriert, das ist gerade eine echt bedeutend schwere Aktion, die wir hier gerade sehen. Mando legt das erste Mal seinen Helm ab. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, an Herr der Ringe, als das erste Mal der Ring auf den Boden gefallen ist. Da gab es auch so ein dumpfes, schweres Geräusch. Da wurde so vermittelt, hier ist ein Gegenstand zu sehen, der ganz, ganz wichtig ist.
Guter Vergleich. Ja, der Komponist Ludwig Göransson zeigt ja wieder, was er kann. Ne? Die ganze Bandbreite der musikalischen Palette wird hier dargelegt. Am Anfang dieses Idyllengeklimper. Bis hin zu der großen, dramatischen Kampfmusik, die auch sehr gut passt. Was hast du denn gedacht nach dieser Folge, wie es weitergeht in der Geschichte?
Ja, im Grunde habe ich das Gleiche gedacht wie vor der Folge auch oder wie nach der 3. Folge. Mando und das Kind werden ein neues Versteck suchen vor der Kopfgeldjägergilde und dem Imperium.
Ja, wir wissen, er muss weiterziehen und er muss ja, das Kind mitnehmen. Nee,
also,
ne?
Genau.
Und es werden wieder Verrückte ihn folgen.
Ja, mit Sicherheit, denn am Ende dieser Folge hat es ja schon ein Kopfgeldjäger geschafft, ihn zu lokalisieren. Das wird ja, gehe ich jetzt mal stark von aus, und wir wissen es ja auch, aber dass es so weitergehen wird.
Und in den Trailern haben wir ja schon gesehen, da kommen noch Imperiale, unter anderem Death Trooper und dieser mutmaßliche Moff Gideon. Also das Kaliber der Leute, die ihm folgen, wird noch stärker. Und ich dachte nach dieser Folge auch, wir müssten doch endlich mal die Razor Crest, das Schiff des Mandalorian, im Kampf sehen. Es wird Zeit. Und ja, ich dachte, vielleicht kommt ja IG-11 mal zurück.
Stimmt, das wäre cool, ja. Ich würde auch cool gerne wiedersehen. Und vor allem Cara Dune.
Ja, vielleicht ja schon in der nächsten Folge, dachte ich auch. Was glaubst du denn, wird der Mando in dieser Serie irgendwann noch öffentlich seinen Helm abnehmen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich glaube, wenn er das in dieser Staffel noch... Ach, du hast in dieser Serie gefragt. Ne? Ja, in dieser Serie wird er definitiv sein Helm abnehmen. Wir werden das Gesicht von Pedro Pascal nochmal sehen, dem Schauspieler, der unter dem Helm steckt. Und vielleicht im Staffelfinale, in der
achten Folge. Also die erste Staffel hat 8 Folgen und dann ist so eine zweite schon geplant.
Ja. Könnte ich mir das vorstellen und ich könnte mir das auch gut so als dramaturgisches Mittel vorstellen, er wird gezwungen, den Helm abzunehmen, um irgendwie jemanden zu retten, oder er wird dadurch diesen Way of the Mandalore, wird er dadurch brechen. Und das war nicht seine eigene Entscheidung. Das wäre so ein ganz großes Mittel, um einen Konflikt auszulösen.
Boah, ich glaube, das kann erst zum Serienfinale passieren. Oder, dass er zwangsweise seinen Helm abnehmen muss. Und ich weiß genau, ich werde sterben, wenn das passiert. Auf der anderen Seite, Pedro Pascal, der Schauspieler, ist so cool, der muss einfach mal gezeigt werden. So, Punkt, I have spoken. Wie es wirklich weitergeht in The Mandalorian, besprechen wir in unserer nächsten Folge im Bucketheads Podcast, wenn wir sprechen über Kapitel 5. Ich danke euch fürs Zuhören. Lasse und ich sagen auf Wiedersehen und möge die Macht mit euch sein.
Bis zum nächsten Mal.
You stay right here. You stay. Don't move. You understand? Great.